ich spiele für mein Alter zu schnell. Das ist, auch Saxophon spiele ich für mein Alter zu schnell.
Ich musste gerade sofort daran denken, ob ich jemals gehört habe, dass ein Musiker oder eine Musikerin sagt, ich spiele für mein Alter zu schnell.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser.
Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack, dem Podcast von Jazz Moves Hamburg über Jazz und darüber hinaus. Mein Name ist Stefanie Lottermoser und ich darf hier in regelmäßigen Abständen mit Menschen aus dem Jazz, um den Jazz herum sprechen. Unser Fokus liegt dabei auf der Hamburger Szene. Wir gucken manchmal natürlich auch darüber hinaus. Aber heute bleiben wir in Hamburg mit jemandem, der schon sehr lange hätte hier sein sollen, weil er ein sehr wichtiger, langjähriger, großer Bestandteil der Hamburger Szene ist. Und außerdem spielt er Saxophon, was schon mal per se ein sehr großer Vorteil als Mensch einfach ist, wenn man Saxophon spielt. Deswegen begrüße ich heute hier bei mir Gabriel Coburger. Hi Gabriel.
Hallo Stefanie, danke
schön,
für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir waren gerade schon mitten im Gespräch und haben gar nicht aufgenommen. Du hast schon so viel erzählt. Erstmal ist hier die ganze Technik abgestürzt, was du begründet hast mit...
Das hat mit mir zu tun, auf jeden Fall.
Ohne... Du bist nicht so digital.
Nee, ich und Computer, das also Online-Banking mache ich seit 2 Wochen. Jetzt habe ich erzählt, das ist für mich ein großer Schritt. Aber ich muss auch da sagen, ich habe es vor 4 Jahren schon mal probiert, eine Summe von 11.000 Euro überweisen wollen an Musikergagen, weil ich ein Festival organisiert habe.
Ja.
Fair Jazz Festival und 7.000 sind nur angekommen. Die letzten 4 musste ich irgendwie baggern. Nee, sie waren erstmal nicht da, was meine Theorie natürlich untermauert hat, dass das alles Gangster sind und nicht funktioniert.
Sie waren nicht da.
Und ja, ich hatte das Limit, ne, das erste Mal benutzt und ich hatte gleich 11.000 Euro Gagen überwiesen und du musst natürlich das Limit dann irgendwie angeben. Ich hätte sagen müssen, dass ich jetzt eine Summe von so und so X überweisen will, das habe ich nicht gemacht. Also lachte letztendlich der Fehler bei mir, aber trotzdem habe ich jetzt 4 Jahre gebraucht, um das wieder einzurenken. Okay. Jetzt benutze ich es privat und auch für Überweisungen zu Musikern. Das funktioniert doch recht gut, muss ich sagen.
Und wirst du dir auch bald einen Account bei TikTok machen?
Da... Also ich weiß nicht, ich weiß wohl, was das ist, aber das sieht so blöd aus, bestimmt nicht. Was ich da so sehe, es sieht so blöd aus. Instagram, wie eben besprochen, würde vielleicht Sinn machen, um meinen eigenen Sideman-Gigs oder so folgen zu können oder so mal, wenn man betrunken ist, abends was Lustiges reinschnacken oder so. Da hätte ich Lust drauf, aber ich bin nicht fähig dazu. Also Facebook, ja, nebenbei benutze ich aber nicht, aber E-Mails... Büroarbeit ist für mich als Freelance schon so 1,5 Stunden am Tag. Jede Sicht auf das Handy oder so ist Zeit, die ich brauche zum Runterkommen, zum Üben, zum Quality Time mit Kindern haben, zum Kochen mit Menschen.
Ist schon auch ein ganz schöner Zeitfresser alles, da hast du
Man sagte mir das und das glaube ich sofort.
Ja. Und das kann einen auch total komisch draufbringen. Also ich verbringe tendenziell eher zu viel Zeiten in den sozialen Medien, weil ich da aber auch wirklich ja viel Promo mache und das halt auch als Arbeitswerkzeug nutze, aber man stürzt dann doch immer in irgendwelche Bubbles ab und wenn der Algorithmus einmal rausgefunden hat, dass dich irgendwas interessiert,
dann
bist du
ist
verloren.
Er hartnäckig. Ja.
Ich habe mir letztens auf TikTok, glaube ich, 1,5 Stunden Videos darüber angeschaut, wie Leute sich selbst die Haare schneiden, was dann von professionellen Hair-Experten kommentiert wurde. Das hat komplett keinen Sinn oder Nutzen für mich. Aber ich konnte nicht mehr aufhören. So war es. Deswegen hast du natürlich völlig recht.
Ja.
Wir sprechen jetzt aber über wichtigere Dinge. Ja. Bevor wir das tun, stellen wir dich erstmal kurz vor. Das übernimmt Felix Tennenbaum. Bitteschön.
Gabriel Coburger wurde 1967 bei Hamburg geboren, wo er später auch Musik studierte. Während des Studiums ist er Lead-Altsaxophonist im Bundesjazzorchester unter der Leitung von Peter Herbolzheimer. Nach seinem Abschluss im Sommer 1993 bekommt er ein DAAD-Vollstipendium und geht für ein Jahr nach New York, um an der New School zu studieren. Vier Jahre später kehrt er nach New York zurück und lebt dort bis 2001 als freiberuflicher Musiker, produziert Alben und spielt Konzerte. Mit seinem eigenen Quartett, wie auch als Sideman unter anderem mit der NDR Big Band João Bosco oder aktuell mit Sophia Oster oder Lisa Wolf, ist er seit vielen Jahren auf nationalen und internationalen Konzertbühnen zu Gast. 2007 wird Gabriel Coburger von der Dr. E.A. Langner Stiftung als erster Musiker mit dem damals neu ausgerufenen Hamburger Jazzpreis ausgezeichnet. 2011 mit dem Ritterpreis der Oskar und Vera Ritter Stiftung. Seit 2009 ist er Mitorganisator der Konzertreihe Fat Jazz Urban Exchange, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mehr JazzmusikerInnen aus anderen Städten nach Hamburg einzuladen.
Ist das alles richtig soweit?
Ja, außer dieses 2009 habe ich die Fat Jazz-Reihe allein gegründet, habe sie 3 Jahre alleine gemacht und dann kam nach und nach die Familie dazu, also die Fat Jazz-Familie. Oliver Nährlich, ganz wichtig zu erwähnen, kam 2 Jahre später dazu und dann Hans-Martin Gutmann, der und dann macht Rainer Damisch jetzt den Sound und jetzt haben wir noch einen Fotografen, der auch, wir nennen das so ein bisschen Family Hang, das ist Ehrenamt.
Ein Ehrenamt, das ihr schon sehr, sehr lange auch macht. Ne? Ich meine, 2009 hast du alleine angefangen, jetzt haben wir 2024. Das ist schon auch eine ganz schöne Leistung.
Auch 60% sind immer, wie alles in meinem Leben, muss 60% reiner Idealismus und Spaß sein. Wenn das kippt, bin ich ganz schnell raus auch. Aber ich sehe auch zu, dass das weder in der Musik, ne, ich mache auch zum Geld verdienen, Miete verdienen, Kinder erziehen, braucht man manchmal viel Geld. Da habe ich auch Sachen gemacht, die Kompromisse waren. Hab ich kein Problem mit, wenn die Freudensarbeit, Jazz, innovative, kreative Arbeit bei 60% liegt, ungefähr so.
Ja.
Und das bei Fair Jazz auch. Ich meine, ich gehe da hin und höre tolle Bands, ich lerne interessante Menschen kennen und befriedige mein Ego auch, indem ich da selber spiele natürlich. Ja. Wie, das kommuniziere ich offen, das ist... habe ich angefangen, weil Hamburg mir zu klein war, was die Bands Auswahl und dies anging. Und ich habe dann Leute und Bands eingeladen, die mich interessiert haben, die sonst in Hamburg zu dem Zeitpunkt keinen Auftrittsort hatten. Weil das war so eine Phase, gab es das Birdland, die auch ja für ein Jahr zugemacht haben ungefähr. Ja. Die Federation hat sich gebildet. Fabrik war zu groß und ich mag unter anderem gerne so die raue Berliner Schule und Modern Jazz oder was auch immer das ist, aber kratzige Avantgarde-Töne und die waren damals, die Szene ist komplett nach Berlin gezogen, so zu der Zeit, nach schon eher, Anfang der 2000er.
Hattest du überlegt mitzuziehen? Oder warst du da auch schon familiär hier gebunden?
Naja, ich kam aus New York wieder 2001 und da war ganz klar, in Berlin wäre die Wahl Nummer 1 gewesen für mich, aber da wir schon ein Kind hatten und ich hier in Hamburg verwurzelt bin, meine Frau auch, aber wir hatten eine Riesenfamilie, wirklich Großfamilie, bosnisch-deutsch, Großfamilie, also in dem besten Sinne, mit allen Nachteilen, die das mit sich bringt, weiß jeder, der mal mit Südosteuropa verbandelt war. Aber
es hat auch viele Vorteile.
Es hat wahnsinnig viele Vorteile. Ja. Und die habe ich auch immer gesehen und darum sind wir das war der Grund, warum wir nach Hamburg gekommen sind.
Verstehe. Ja. Aber zumindest ist Berlin nicht ganz aus der Welt, ne? Also von Hamburg aus ist man ja theoretisch relativ schnell da, wobei man fährt ja dann auch nicht einfach so mal rüber. Ich würde gerne noch mal ein paar Jahre weiter zurückgehen, weil du ja auch seit einer Zeit, also seit den 80ern in Hamburg in der Szene schon unterwegs bist. Und da gab es ja wahrscheinlich noch mal weniger oder eine andere Struktur als jetzt nach deinem Studium. Das Onkel Pö gab es da wahrscheinlich gerade nicht mehr oder gab es das noch?
Es gab das gute Onkel Pö nicht mehr, leider. Nicht mehr, ne? Das habe ich genau verpasst. Aber der letzte Versuch des Onkel Pös war im Steindamm.
Ja, genau.
86. Da war ich noch als Zuschauer.
Wie alt warst du da?
86 war ich 19.
19, ja. Okay.
Ich habe nicht dort gespielt und
habe
die gute, also da in Eppendorf an der Ecke, das nicht mehr mitbekommen, diese tollen Zeiten, die da.
Aber das Birdland war damals da?
Ach, 86 aufgemacht, da war ich. Da habe ich meine ersten Konzerte gespielt.
Okay, also das kennst du quasi von Anfang an?
Ja.
Mit allem, aber sonst, also ich meine, du hast ja dann auch angefangen, Jazz zu studieren an der Musikhochschule.
Ja.
Und Was für Spielmöglichkeiten hattet ihr denn da damals? Oder hattest du dir da auch schon gedacht, okay, wir müssen ein bisschen was selber in die Hand nehmen, weil hier nicht so viel passiert?
Nee, da gar nicht, weil ich erstens meine ersten Versuche erst gemacht habe als Spieler und wir den Dennis Swing Club hatten in der Papenhuder Straße. Das war ein schwarzer Musiker aus Trinidad, der in New York seinen ersten Club hatte und 69 nach Hamburg gekommen ist.
Okay.
In Winterhude einen ganz tollen Club aufgemacht hat, wo jeden Abend offen war und 6 Sets geboten hat, von 9 bis 3 Uhr nachts.
Jeden Abend?
Jeden Abend.
Und hat eine Band 6 Sets gespielt oder hat man sich da abgewechselt?
Also mein Vater hat da noch Schlagzeug gespielt in den 70ern. Also
Ja.
da gab es eine Hausband mit Harold Smith, dem Vater von Robbie Smith, den du bestimmt kennst.
Ja.
Der war genauso begabt wie sein Sohn oder umgekehrt gesagt, nur
Ja.
dass er so ein paar Tempi hatte, die er auf Weltniveau gespielt hat im Swing-Bereich, so wie es Robbie heute auf Funk-Basis
Ja.
hat. Weltniveau spielt, ohne je studiert zu haben oder so. Also ein Stück Magie, die mir da zuteil, die ich also miterleben durfte, mit Waldstücke, die ich in der Hochschule im Ensemble gespielt habe, am Nachmittag haben sich ganz anders, unerklärbar magisch anders angehört am Abend, wenn ich sie mit Harold Smith
Ja.
spielen durfte, einem
Ja.
schwarzen Musiker beide aus Trinidad und eigentlich Bremer, und der ist gependelt mit der Bahn, der ist dann nachts um 3, da gab es noch die Verbindung irgendwie, oder fuhr der Zug vielleicht um 4 Uhr morgens, ist er nach Bremen zurück, am nächsten Abend wieder nach Hamburg hat gespielt. Also das
Wow.
war schon eine Ansage. Aber dieser Club war das für mich Gold. Ich konnte hingehen, wann ich wollte. Ich konnte immer spielen.
Ja.
Und Dennis hat mich und die Clique, diese kleine Jazz-Clique, die es damals in Hamburg gab, immer, wenn Eddie Harris zum Beispiel da war, wenn Lou Donaldson da war, wenn Oscar Peterson da war, oder Herbie Hancock war eine ganze Nacht da, weil die kannte er aus New York alle.
Ja.
Und die sind nach ihren Auftritten in der Laeishalle oder in der Fabrik sind
Wollten
dorthin
Sie noch
gekommen,
spielen? Ja.
wollten noch spielen, wollten noch hängen. Und das war auch natürlich eine,
Ja, das ist ja Gold wert.
das ist
Kriege ich ja
war
Gänsehaut, wenn du das
absolut. Und
erzählst.
das klingt, früher war alles besser und so weiter. Peu hatte zugemacht. Hamburg war bekannt als Old-Time City
Ja.
or Jazz House 60er Jahre, auch als Free Jazz City, aber definitiv nicht so wie München
Ja.
mit Roman Schwaller und so bekannt als Straight Ahead, Hard Bop,
Ja.
Bebop Stadt. Das war Hamburg überhaupt nicht. Und das war mit 88, mit dem Jazzstudiengang von Dieter, glaube ich, nicht, sorry, aufs Gleis gesetzt, der nun auch nicht den Straight Ahead Jazz hier etabliert hat, sondern eher eine freiere Variante,
Ja.
europäische Variante des Jazz, war das so eine Nische, die ich kennenlernen durfte, und um die bin ich heilfroh, dass das da war.
Hast du denn mit Kollegen oder auch Kolleginnen studiert, die heute auch noch in der Szene so hier in Hamburg unterwegs sind? Wer war denn so in deinem Jahrgang?
Auf jeden Fall. Dirk Donau zum Beispiel,
Ah,
den du
der
letztes Jahr.
aktuelle Preisträger des Hamburger Jazzpreises, der auch schon bei
Genau.
uns zu Gast war.
Buggy Braune.
Ja.
Also ein Jahr vor mir, glaube ich, Vlatko Kucan,
Ja.
zwei, also Vlatko, glaube ich, erster Jahrgang, ich war dritter Jahrgang, Buggy war zweiter Jahrgang. Also die Urgesteine, die
Ja.
noch maßgeblich hier ihre Fingerabdrücke immer hinterlassen, jeden Donnerstag wieder im Birdland wie
Ja.
Buggy.
Und ja auch an der Hochschule unterrichten.
Genau. Also, und sonst, Thomas Krakowczyk ist auch noch in der Stadt, aber wir haben uns ein bisschen also ist jetzt, haben wir uns aus den Augen verloren. Aber es sind noch viele aus der Generation in der Stadt.
Wart ihr nur Jungs damals, die studiert haben? Er
Ja.
nickt, aber er traut sich nicht anzuhören.
Nein, ich musste mich überlegen, ob wir nicht wenigstens eine Sängerin dabei hätten, aber Gesang gab es noch gar nicht.
Wenigstens.
Naja, die Zahlen kennen wir ja alle. Es ist Anteil heutzutage, wo es nun wirklich enorm zugenommen hat, sind wir bei 25%, Sängerin abgezogen, sind wir bei 10 bis 17%.
Es ist ein Elend.
Nein, aber es wird ja besser.
Ein
Ich sehe immer
bisschen.
das Gute.
Aber hätte mich
Es
jetzt nur
wird.
interessiert.
Es gab natürlich auch damals eine recht abgekoppelte freie Szene
Ja.
über den Verein Tonart, wo Dirk Donau und Vlatko immer schon sehr aktiv damals
Ja.
auch waren, als so Brückenspieler Schaffer, die Funk and Soul gespielt haben, die Straight Edge Jazz gespielt haben, aber auch frei improvisierte Musik gespielt haben. Und in der Szene gab es Georgia Hoppe und Mauretta Heinzelmann.
Ah, ne, beim NDR.
Genau, das in dieser freien Szene, kreativen Szene mit Theater einhergehend, gab es immer auch Frauen. Mhm. Diese Straight-Ahead-Szene ist traditionell einfach sehr männlich dominiert. Das ist so. Und es wird durchbrochen und es werden immer mehr.
Ja, tolle, das auf jeden Fall.
Tolle Musikerin. Ich war gerade mit Lisa Wulff auf Tournee als Paradebeispiel.
Genau, Lisa war auch schon hier. Auch Hamburger Jazzpreisträgerin von vor 3 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und war auch schon hier im Podcast. Eine tolle Musikerin und Komponistin und singt auch selber und ist wirklich.
Ja. Paul Beskers Diplomprüfung letzte Woche mit Tabea am Bass aus, studiert im Moment in Basel. Ich weiß nicht mal den Nachnamen, aber er war tief beeindruckt und unterstützt einfach diese These. Es wird mehr werden. Wir brauchen noch ein paar Jahre.
Man kann es ja auch nicht.
Du kannst es nicht übers Knie brechen.
Ja. Dann hast du ja am Ende deines Studiums dieses DAAD-Vollstipendium bekommen, um nach New York zu gehen.
Ja.
Wurde dir das angeboten? Hast du dich dafür beworben? In New York ist ja seit immer der heilige Gral im Jazz für die meisten Jazzmusiker, Musikerinnen zumindest. Wie kam das, dass du dorthin bist?
Wie das Leben so spielt. Buyazzo war ich ja in der Zeit Ende des Studiums und habe da Till Behler kennengelernt. Der hat schon in New York studiert. Den habe ich 92 im Januar dort besucht und war total geflasht. Mhm. Also wie wirklich. Damals gab es kein YouTube. Es gab nicht diese Möglichkeit, sich zu informieren. Ich kam in diese Stadt und war ungebildet. Was auch die Möglichkeiten in dieser Stadt anging. So. Und war, das muss man sagen, ich stand im 29. Stock auf dem Balkon von ihm, wo er gewohnt hat, und dachte, das kann ich. Also so auch wieder Magie. So, solche Momente braucht man im Leben. Dennis Winkler war für mich Magie. Dieser erste Besuch in New York war für mich magisch. Bin ich 3 Monate geblieben und der Vorsatz war ganz klar, ich muss hier leben.
Ja.
Und wenn ich kann relativ, neben meiner Dösbaddeligkeit, was digitale Geschichten angeht, kann ich sehr fokussiert sein, wenn ich Dinge mag und wenn ich sie mir was bedeuten.
Sonst würdest du ja auch nicht so hervorragend Saxophon spielen, wie du es tust.
Auch das geht mit einer gewissen Penetranz einher, klar. Weißt du selber, wenn das Horn und so weiter, ja. Und dann kam ich wieder, habe mich beworben beim DAAD, habe vorgespielt und es hat geklappt, weil ich es wollte, weil ich es sollte. Und es war es in meinem Leben immer eigentlich. Mhm. So. Dann war ich da 3 Monate und dann habe ich da studiert, eigentlich für einen Master, aber nach einem Jahr war mir die Beziehung zu meiner Frau wichtiger, bin ich wiedergekommen.
Ah, du warst schon verheiratet zu der Zeit?
In einer festen Beziehung.
Okay.
Und das hätte noch ein Jahr nicht ausgehalten.
Ja.
Dann habe ich praktisch die Abschlüsse und auch da bin ich so ein bisschen luschig. Ich habe mir nie so viel bedeutet. Abitur habe ich auch nicht gemacht, habe ich in der 12. geschmissen, weil ich nur noch üben wollte.
Ja.
Dann habe ich da den Master abgebrochen, Beziehung war mir dann halt wichtiger. Und ich hatte auch die Nase ein bisschen voll. Nach einem Jahr Vollkonsum in einem Ausmaß, der auch meinem Naturell entspricht, nämlich juchzend, aufbrausend, alles in mich aufsaugend. Und dann ist die Stadt auch gefährlich.
Ja.
Ich bin krank geworden. Ich hatte zweimal eine Grippe, also in einem Jahr zweimal Grippe, weil ich fertig war.
Ja.
Und ich hatte auch depressive Anwandlungen, weil das auf das Hoch folgt in der Stadt auch immer ein brutales Tief. Wer bist du eigentlich, was kannst du eigentlich, plus körperliche Erschöpfung, wenn du jeden Tag Schule hast und abends noch bis 3 oder 6 Uhr morgens aushängst.
Ja.
Das konnte ich damals, aber trotzdem hat es mich auch fertig gemacht.
Mhm.
Das muss man auch nicht, darum bin ich zurück nach einem Jahr, dann habe ich, aber hier bis 97 gelebt, bis meine Frau dann entschlossen hat, dort wie in New York auch zu studieren, aber nicht Musik, sondern chinesische Medizin hat sie dort studiert. Und dann habe ich das zum Anlass genommen, mit ihr zusammen nochmal für 4 Jahre dort als Freelance. Ne? Aber der Impuls kam von ihr und ich bin ihr gerne gefolgt und habe das nochmal erleben dürfen, mit allen Schattenseiten, aber auch wiederum allen Höhen, sich da durchzukämpfen als freier Jazzmusiker. Ne?
Wo habt ihr da gelebt damals in den 4 Jahren?
Ich war immer im East Village. Das war damals noch bezahlbar. Und leider, und dann haben wir eine Tochter bekommen, 99. Und die haben wir dann aber die ersten 8 Monate hier, also wir haben sie hier bekommen. Mhm. Auch der amerikanische Pass hat mir nie so viel bedeutet, als dass wir das Risiko eingegangen wären für einen Kaiserschnitt 10.000 Euro bei unserer Versicherungsrate. Ja, ne? Ja. Also bei einer gut gehenden Geburt hätte es uns 2.000 gekostet, beim nur ein bisschen Nebenwirkungen oder Kaiserschnitt oder so, wäre es sofort amerikanisches Modell. Ja, wenn du da 10.000, 15.000, war es uns das nicht wert, also sind wir zurückgekommen zur Geburt, sind aber nach 8 Monaten wieder hin, um das Studium meiner Frau da fortzuführen. Und dann war ich Vater. Also sie hat dann 6 Stunden am Tag studiert. So lange war ich mit meiner Tochter und bin dann abends nochmal auf. Das war auch anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Sehr anstrengend, aber sehr schön, weil mehr Balance in meinem Leben war durch die Familie. Diese Hochs und Tiefs waren abgedämpft. Und das war eine schöne Zeit, bis September 11 kam, wo ich morgens mit meiner Tochter auf dem Spielplatz war und das alles mit angucken musste. Und das,
du hast das gesehen.
Ab vom East Tompkins Square Park, das erste nicht, das zweite, ja. Das, als die zweiten runtergekracht sind, bin ich auf die Fifth Avenue gegangen und habe es gesehen. Ja.
Wahnsinn.
Und das war das traumatische Ende für mich und meine Frau auch, weil ich sie dann so gedrängt habe, diese Stadt schnell zu verlassen, also ihr Studium in einem Schnellverfahren zum Ende zu bringen.
Okay.
Weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Mit kleiner Tochter, wo das Ding hat ja 4, 5 Monate gebrannt. Mhm. Es hat gestunken, es war ja nah dran am East Village.
Ja.
Es war für mich, der ich morgens die erzieherische Einheit hatte, ne? Habe ich immer morgens Nase raus, Finger in Wind, wo kommt der Wind her? Und danach bin ich entweder in Central Park oder nach Brooklyn oder nach New Jersey gefahren, um dem Smoke, also den brennenden Überresten dieser Tower zu entkommen.
Ach, Wahnsinn. Aber glaubst du, ich meine, spielt jetzt natürlich keine Rolle, aber wenn 9/11 nicht passiert wäre, meinst du, ihr wärt da geblieben?
Meine Frau ja. Mhm. Und wenn sie dann 20.000 im Monat verdient hätte, dann ich auch. Aber die Vorstellung, das Leben, was ich da hatte, ich habe jeden Abend gespielt für 50, im Schnitt 50 Dollar.
Ja, ja, man darf das oft nicht vergessen, ne? Weil auch viele Musiker und Musikerinnen, die wir sehr bewundern, die in New York leben, verdienen ihr meistes Geld, wenn sie in Europa auf Tour sind und wollen ja auch alle hier spielen, weil hier einfach andere Gagen bezahlt werden.
Ja.
Und noch dazu sind ja die Lebenshaltungskosten, die man in New York, wenn man dann auch noch quasi in Manhattan lebt. Also auch in der Covid-Zeit konnte man ja beobachten, dass so viele von den Jazzmusikern und Musikerinnen, die da noch sind, rausgezogen sind, weil das einfach nicht mehr geht. Und ich, also auch Leute, die ich so kenne oder auch schon die im Podcast waren, die sagen alle genau das Gleiche, was du sagst. Man muss jeden Tag spielen und man nimmt auch jeden Gig an, der kommt. Ich war letztes Jahr in dieser Jury bei der Elbphilharmonie Academy, die ja von Arnold Cohen geleitet wurde und Donny McCaslin war auch da und eben lauter unfassbar krasse Leute sind so die Stars sind so im Jazz und die Amerikaner und wo man aufs Konzert geht, wenn die herkommen. Und die haben das auch alle gesagt und Arnold Cohen sagt auch, ja, sie in New York, du spielst halt, was dir angeboten wird und trotzdem spielt sie auch in der Carnegie Hall. So. Aber es ist halt die Realität, weil in der Carnegie Hall spielst du ja auch nicht einmal im Monat.
Ja, ja, ja.
Und
ja, das war, ich war nicht in der Gewerkschaft, also ich konnte keine Theatersachen spielen, was Rich Perry, mein Lehrer oder die ganze Maria Schneider, Saxophonriegel, die haben machen solche, diese Wedding-Gigs, die gut bezahlen und die Theater, also die Broadway-Geschichten zahlen besser als bei uns, weil die Amerikaner gewerkschaftlich besser organisiert sind als wir Deutschen auf jeden Fall. Aber da konnte ich nicht teilnehmen, weil das Visum hatte ich nicht.
Ja.
Und Insofern ist hier, ich habe viel die Kontakte hierher behalten in der Zeit, bin im Schnitt alle 3 Monate nach Europa geflogen, habe hier Tourneen gespielt.
Ah, okay.
Habe hier auch in der Big Band noch spielen können, weil ich das immer angemeldet habe. Hey, in der Zeit bin ich da, wenn ihr Arbeit habt. Also ich habe so die Kontakte zu Hamburg eigentlich wirklich behalten und habe das immer sehr genossen, nach Manhattan zu kommen und auch Manhattan wieder zu verlassen. Also so ambivalent war mein Verhältnis zu Amerika bis heute, sowieso mehr denn je, aber auch zu dieser anstrengenden Stadt, die so beflügelnd ist, aber die auch so anstrengend ist.
Ja. Ich war 3-mal da, aber halt so 2-3 Wochen eben. Und das, ich durfte auch mal an der Manhattan School, da kannte ich Leute, die da studieren. Man kennt ja auch immer irgendwen aus Deutschland, der gerade da ist oder da studiert oder gerade versucht, da zu leben. Ich glaube, der einzige Tenorsaxophonist, den ich schon länger kenne, der das wirklich, für den das so funktioniert, ist der Tobias Meinhardt aus Bayern, Tenorsaxophonist, der dort dann auch noch zum Studieren hingegangen ist und auch seine heutige Frau dort kennengelernt hat. Der kommt auch immer mal wieder nach Europa für Konzerte, ich glaube auch demnächst. Und der ist da geblieben. Also wie jetzt seine Realität ist, weiß ich nicht. Müsste ich ihn vielleicht auch mal im Podcast einladen und fragen. Aber eben, ich war immer nur für eine kurze Zeit da und fand es unfassbar faszinierend. Bin in jeden Jazzclub gegangen, wann immer es ging, habe mir alles angehört, alles mitgenommen. Und natürlich denkt man sich dann kurz, boah, wie wäre das hier zu leben? Das muss ja total krass sein. Aber an den Schritt hatte ich persönlich jetzt nie gedacht. Bei mir war ein bisschen, seit ich mal ein halbes Jahr in Paris so ein Atelierstipendium hatte, ist immer Paris so mein Sehnsuchtsort. Ja, aber das ist ja von Deutschland aus viel einfacher zu erreichen. Ja, da kann ich auch mal für 2 Tage hin da sein, wenn ich das möchte. Aber klar. Vergleichbar mit den Broadway-Shows ist ja in Hamburg sehr groß das Musical-Thema und du spielst ja auch alle Doublings, die man da so gebrauchen kann. Hast du auch mal ein Musical in Hamburg gespielt oder machst du das jetzt gerade?
Nee, das mache ich auch nie wieder, weil die Bezahlung zum Himmel stinkt, sage ich ganz deutlich. Es sei denn, ich bin zu alt, als dass ich in die Situation nochmal kommen müsste, dass ich das spielen muss. Außerdem muss ich auch zugeben, dass das Niveau unfassbar hoch geworden ist. Aber diese Kombination, dass du so gut qualifiziert sein musst, um diese Musical spielen zu können und dann mit lausigen 150 bis 160 Euro da rausgehst, steht in keinem Verhältnis. Und ich sage es hier ganz eindeutig, aber ich kann nur davon abraten, aber ich musste das früher auch machen. Ich habe von niemandem irgendwann mal Geld bekommen. Also habe ich mein Studium in Hamburg mit Cats verdient zum Beispiel. Mhm. Ich war Sub bei Cats, als es 88 nach Hamburg kam. Und da habe ich, der Anspruch war noch nicht so hoch damals. Da konnte man noch relativ mit viel Spaß durch diese sehr anspruchsvolle Show für erstes Reed, Flöte, Piccolo-Flöte, Sopransax und Tenorsax, habe ich viel für die Flöte gelernt. Ich habe im Zusammenspiel, im orchestralen, im symphonischen Bereich, hört sich groß an, aber das ist schon auch anspruchsvoll, habe ich viel gelernt und es war ein lockeres Ding. Es für mich war natürlich 100, was da gab es ja auch schon, 180 D-Mark. Ja. Das muss man mal sehen, das war ja noch D-Mark. 2 Shows am Wochenende waren 360 D-Mark, 4 Shows am Wochenende waren 700 Tacken.
Klar, so im Studium ist das einfach eine andere Relation.
Das ist, und das das gehörte zu meinen 40% Brotverdienst. Bei der Arbeit habe ich noch was gelernt und habe nette Menschen kennengelernt. Viele Amis damals, weil es hier noch nicht so viele Leute gab, die das Doubling-mäßig das anbieten konnten. So, ne? Aber heutzutage ist das ein Riesengeschäft. Wir sind 3rdgrößte Musicalstadt der Welt, ohne Gewerkschaft, ohne. Es ist ehrlich gesagt erniedrigend.
Weißt du, ob das mal jemand probiert hat, das gewerkschaftlich zu organisieren?
Ja. Also Christoph Schweizer hat, da das Verdi ja angebunden ist, glaube ich, Versuch unternommen und kleine Erfolge errungen, aber ich glaube, es ist nicht weiter das fortgeschritten, dass wir wirklich davon sprechen könnten, dass wir eine Stimme haben als Musiker, um diesem Kommerzbetrieb ernsthaft gegenübertreten zu können.
Ja, ich erzähle das manchmal Leuten, die sagen, oh, ich komme nach Hamburg und bin das Wochenende hier und gehe ins Musical. Und das ist ja teuer, ne? Wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt aus Düsseldorf sagt, ich komme jetzt für ein Wochenende nach Hamburg, buchst du die Reise, buchst du dir ein Hotel, gehst ins Musical, die Karten sind ja auch nicht ganz billig. Und die mich dann auch immer fragen, warum ich dann eigentlich nie in so einem Musical spiele und ich dann auch sage, was da so die Gage ist und das glauben die nicht. So wie wirklich schlecht das bezahlt ist für die sehr hohe Qualifikation, die man braucht,
Ja, das ist
um
ja.
da mitzuspielen. Ne, das Thema Gagen oder auch Mindestgagen ist ja auch im Jazzbetrieb bei Konzerten durchaus ein Thema. Also nicht, dass es eine Mindestgage gäbe, die
Wir
festgesetzt
arbeiten darauf hin.
wird. Es gibt mittlerweile eine Empfehlung von der Initiative Musik. Ich glaube, sie liegt für ein Clubkonzert bei um die 300 Euro, 350 Euro und bei einem Festival bei 600. Ich müsste jetzt nachschauen,
Wow.
wenn ich, also ich nagel mich nicht drauf fest. Es ist was in der Größenordnung. Und die wollen natürlich hauptsächlich die Clubs, die Förderungen bekommen, da einbinden, weil denen, glaube ich, schon auch klar ist, dass jetzt ein kleiner Club, wo, weiß ich nicht, überhaupt nur 50 Leute reinpassen und dann aber vielleicht auch nur 30 mal kommen. Und das kostet ja dann auch nicht 80 Euro Eintritt pro Person. Kann sich jeder ausrechnen, dass das ein bisschen unrealistisch ist zum Teil und das ist auch wirklich weit weg von der Realität, die in der Szene so gang und gäbe ist. Selbst eine Festgage von 300, 350 Euro in jedem Club, an jedem Abend für jede Band ist weit weg von der Realität.
Sehr weit weg, sehr weit weg. Also die Gewerkschaft für Jazz, die es ja gibt auf Bundesebene, hat bis vor kurzem noch 250
Genau.
vorgeschlagen. Wenn wir da hinkämen in irgendeiner durch Töpfe von dort und dort, Bundestöpfe, Kommunaltöpfe oder wie es heißt, das wäre schon ein Wunder. Wunderschön. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Auch
Ja.
da sehe ich das Gute. Wir sind gegenüber, ich mache ja selber eine Reihe.
Genau.
Und die Kulturbehörde, die hier nebenan sitzt, großes Dankmal an die, die hat das Bördner 86, wie vorhin besprochen, aufgemacht. Die haben in den 30 darauffolgenden Jahren Förderung bekommen in einem Ausmaße, wie ich sie jetzt im Jahr bekomme. Also auch das muss man sagen. Früher gab es für Jazzclubs keine Förderung und in Norddeutschland. Ich glaube, in Baden-Württemberg und Bayern war das auch immer schon anders. Und das hat sich verändert. Aber wenn man sich den Etat für Kultur in Hamburg anguckt, ist die Relation von Oper, Schauspielhaus und Jazzrock, Pop eine totale Lachnummer. Und das wird auch mehr und mehr wahrgenommen,
Ja.
aber das geht sehr langsam, wenn man bedenkt, dass auch wir als NDR Big Band Lilium in der Staatsoper gespielt haben, also auch Jazzmusiker dort eine Rolle spielen. Das Musical, Touristikfaktor, drittgrößte Stadt der Welt. Ein Riesenfaktor, das wird bespielt von an der Akademie ausgebildeten Jazzmusikern.
Ja.
Also wenn man das alles bedenkt, wie groß dieser Faktor Jazz, Rock, Pop ist die Verteilung der Gelder immer noch ein Witz.
Und hast du das Gefühl, also du sagst ja schon, das ändert sich so langsam, weil vielleicht auch die Musiker und Musikerinnen lauter werden oder das stärker einfordern. Ich meine, die Kosten steigen natürlich auch für uns alle. Da wird einem dann auch manchmal bewusst, wie eben dann die Gelder verteilt sind. Also es gibt natürlich immer Berufe, die besser oder schlechter bezahlt sind. Aber hast du das Gefühl, dass die Menschen aus der Szene entweder das Gefühl haben, sie können da gar nichts erreichen oder überfordert sind oder dass sie das zu wenig einfordern. Ich meine, die Frage ist auch, zu wem geht man denn, um sich zu beschweren, ne? Also
Also ich sehe nur jetzt in Hamburg, das hat Tillmann bei der letzten Sendung so schön gesagt. Jeder kann sich einbringen, indem man die Konzertreihen seriös bewirbt, indem man Initiativen gründet und dann als Kollektiv Dinge formuliert und Anträge einbringt
Ja.
an die Behörde. Oder an die Kulturstiftung, auch um die zu erwähnen, Hamburger Kulturstiftung, die sehr gut arbeitet. Und so wird die Aufmerksamkeit auf die Szene entsteht von Behördenseite, da wo das Geld kommt. Man muss also ein Sprachrohr entwickeln und nicht nur meckern, was alles nicht geht. Auf der anderen Seite muss ich als Jazzmusiker die idealistische Kleinarbeit, die nicht mit, mit erstmal Unterstützung oder Geld zu tun hat, ja, muss man auch voranbringen. Und das Jazz war immer so ein Nischending und steht jetzt besser da denn je. Total ausbaufähig noch, wie alles. Aber darum mache ich diese Reihe und darum habe ich meine Bands und frage erstmal nicht nach Geld, weil das dieser Musik und dieser Kunstform irgendwie immer schon innewohnte. Sei. Und, aber das ist kein Grund, nicht für die Verbesserung einzutreten. Und das Hamburg ist auf einem guten Weg. Und wenn wir jetzt schon bei 350 sind pro, das halte ich für, ich war gerade auf Tournee mit einer sehr angesagten Frau. Ja. Wir sind blöd weit entfernt von einer solchen Summe. Ja. Und das ist auch, das müssen wir noch hinnehmen, aber man muss es auch formulieren, es ist nicht hinnehmbar. Ja. Wenn solche Leute auch so in der Presse gelobt werden und Preise gewinnen und dann, wenn du alle Kosten mit einrechnest, die so eine Tour ja bedeuten, Bahnfahrt, Taxifahrt, Zeitaufwand und Kraftaufwand und dann bei 250 zu landen, ist auch schon viel zu wenig, weil die Kostensteigerung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, die ja auch gar nicht erklärbar ist, die nur auf einer guten Marketingarbeit der Supermärkte und Tankstellen agiert. Die Jungs sind so geschickt, die Inflation ist schon wieder auf 2,5% runter, ja, ja, und die Preise bleiben oben. Ja, ja. Und wenn wir das nicht formulieren und dafür nicht einsteigen, kommen wir nicht hinterher. Können wir die Preise, unsere Mieten in Wilhelmsburg nicht mehr zahlen oder wo auch immer wir dann noch hinziehen als Künstler. Ja. In Hamburg-West können wir auf jeden Fall nicht wohnen. Dieselbe Entwicklung habe ich in Manhattan auf einem anderen Niveau kennengelernt. Ja. In Manhattan-West, East Village kannst du nicht mehr wohnen. Ja. Und Brooklyn kannst du auch nicht mehr wohnen. Darum ziehen sie jetzt noch weiter weg. Und die Entwicklung ist kulturell natürlich schadhaft und darum muss man dieser Entwicklung entgegenwirken.
Absolut. Ja. Gehen wir mal über zum Thema Musik
direkt. Ach ja, gibt es ja auch.
Nein, ich interessiere mich auch immer für den kulturpolitischen Aspekt, weil ich es auch wichtig finde, dass man, wenn man die Kapazitäten dafür hat, sich in einem Gebiet, das einem da nahe steht, auch einzubringen. Und das machst du ja über deine Reihe natürlich auch. Du hast mir vorher, als du hergekommen bist, gesagt, dass du eigentlich jedes Jahr ein Album produzierst oder bei einem Album mitspielst und dabei bist, das ist ja auch eine große Anzahl. Und es gibt, wenn man, je nachdem, gibt es alle deine Alben auch auf Schallplatte und CD?
Nein. Nee, ich bin ja CD 86, weiß ich noch genau, das erste Mal im Birdland spielen, sagte mir Oliver, der Trompeter, Nachname ist mir entfallen. Du, Schallplatten gibt es bald nicht mehr. Und da habe ich gesagt, du spinnst doch.
Guck mal, das hast du noch erlebt, als es die Schallplatte nicht mehr gab. Ja. Aber du hast auch erlebt, dass sie wiederkam.
Ja. Aber also ich habe jetzt mit Lisa Wulff hat auf Vinyl rausgebracht, ja, mit dem Ladonien-Quartett.
Das ist so ein schönes Album. Ich habe das auf Apple Music mir angehört und ich weiß, der Stefan Gerdes hat mir davon erzählt, weil der euch gehört hat live.
Ja.
Haben die es mitgeschnitten beim NDR?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Das ist so ein schönes Album. Kannst du mal kurz erzählen, was da so die Story dazu ist oder welches Programm ihr da gespielt habt?
Ja, da komme ich natürlich zu meiner zweiten Leidenschaft, Fußball. Ein Fußballkumpel sprach mich an, er findet diese Platte Svenska Jazz von Jan Johansson, 64, glaube ich, aufgenommen, so toll. Du, also Kultplatte in Schweden, ob ich mir vorstellen könnte, das mit einem Quartett in ein moderneres Jazzgewand zu gießen. Habe ich gesagt, klar. Und mir wusste auch sofort, wer das musikalische Leitung, Arrangement, Tino Derado aus Berlin, Schlagzeuger Roland Schneider und am Bass ECM-Weltmeisterin Lisa Wulff.
Ja.
Also sollte, na klar, ist schwedisch. Jazz heißt viel Hall, heißt melancholische Melodien. Und diese Platte sollten wir ja umsetzen, 1:1, nur als Quartett und in moderneren Arrangements gießen. Und das hat der Tino ganz toll gemacht. Und das haben wir noch in Pandemiezeiten bei Wolf Kerschek im Studio aufgenommen. Und
ist die letztes Jahr erschienen, die Platte? 23 oder schon 22? Eins von beiden.
Ich glaube 23, ja.
Die ist auf jeden Fall wirklich wahnsinnig schön. Spielt ihr das Programm noch öfter? Oder?
Das ist so, dass ein wirklicher Produzent in dem Falle mal war, der gesagt hat, das ist meine Vision, mach das, einen Haufen Geld auf den Tisch gelegt hat, das kommt dann auch mal vor. Dann sage ich auch, ich weiß, der Kerl hat viel Geld, da sage ich, was das alles kostet.
Ja.
HVV zum Studio, Taxi zurück, jede Stunde kostet 150 für mich und für jeden Musiker.
Ja.
Und dann zum Schluss machst du Abstriche und dann kommt aber eine seriöse Summe dabei raus. Und dann schlucken die Menschen immer, wenn jeder Notar seine Posten aufschreibt, dann schlucken wir auch, aber es wird akzeptiert.
Na ja, klar.
Wenn wir das machen, schlucken sie und es, warum das denn?
Ja.
Und darum, warum? Weil ich 6 Jahre studiert habe und mir einen Namen erspielt habe und du von mir was willst.
Ja.
Du kannst einen anderen nehmen, aber das ist mein Preis. Und so, das war eine spaßige Angelegenheit, auch von daher. Tolle Menschen, tolles Geld, tolle Platte. Was war deine Frage?
Ob ihr das nochmal live aufführt, das Programm?
Da es ein Kollektivding ist und nicht von einer Person angeschoben wird,
kümmert
sich niemand drum.
Das ist so schade, weil das ist wirklich richtig schön.
Ja, das ist so schwedische Volksmelodien, ja, teilweise sehr alt. Die mögen wir alle. Das ist so eine Musik, die trifft dich ganz einfach im Herzen.
Total.
Melancholisch, stimmig, stimmend. Und dann
Vielleicht haben wir ja einen Hörer oder eine Hörerin, die jetzt beim Zuhören sofort weiß, von welchem Album ich rede und sich denkt, ich würde mich gerne darum kümmern, diese Band zu buchen.
Bitte?
Melden Sie sich bei Gabriel Coburger.
Die Band gibt es, die Aufnahmen gibt es und freundschaftlich sind wir sehr verbunden und das wird immer wie mal wieder gespielt werden, garantiert.
Was war denn das letzte Album, das du veröffentlicht hast oder das mit dir veröffentlicht wurde? Das aktuellste quasi?
Das aktuellste, mit wo ich drauf spiele, ist mit Lisa Wulffs Produktion, die jetzt gerade am 8. März rausgekommen ist. Und jetzt haben wir gerade eine Tour gespielt. Da bin ich aber, wie gesagt, da sind 4 Formationen drauf zu hören. Da ist noch ein anderer toller Saxophonist in der Hauptband eigentlich, Adrian Harnack.
Ja.
Und wenn der nicht kann, dann spiele ich.
Ja, Lisa hält das oft so ein bisschen offen. Das finde ich aber auch toll, weil man ja dann auch immer mal wieder so einen anderen Input mitbekommt.
Ja.
Und trotzdem hat sie ja immer so natürlich den Überblick und die Ahnung, was mit wem wie passiert. Und hat ja auch lauter Leute, die gut zusammenpassen und super zusammenspielen. Und ich finde es immer spannend, was sie rausbringt.
Ja. Das ist eine mutige Arbeitsweise, aber für sie eine inspirierende, das kenne ich selber, die gleichen Stücke mit jemandem anders gespielt. Es klingt sofort anders, man selber spielt anders und dieser kreative Prozess ist ganz toll. Unter meinem Namen, die letzte, ist das Tiny Electric Trio mit Kalle Kalima und Dirk Achim Donau. Das ist jetzt vom halben Jahr rausgekommen. Oder weil ich vorhin ein bisschen reingehört habe, was Dirk Donau hier vom Jahr gesagt hat. Da sagt er, sprach davon, am 31.05. werden wir im Schanz im Brückenstern spielen.
Ja.
Und das ist auch genauso gewesen. Da haben wir am Nachmittag studiomäßig aufgenommen, am Abend das Konzert mitgenommen und dann haben wir noch einen Live-Mitschnitt aus der Jazz Hall dazu genommen und das haben wir dann zusammengeschnitten zu einem Live-Album, was ganz toll geworden ist. Also mit Kalle Kalima und Dirk. Das ist so meine aktuelle Band. Fokus ist darauf, ich buche für diese Band.
Ja.
Das ist, also eine Tour kriege ich nicht zusammen, aber alle 2 Monate spielen wir ein Gig.
Mhm.
Und das reicht mir, um in Kontakt zu bleiben mit der Band. Und was das nächste sein wird, weiß ich noch nicht. Aber das kommt garantiert, die Idee kommt.
Und deine zweite große Leidenschaft, der Fußball?
Ja.
Hast du früher mal so wirklich so, also viel in der Mannschaft gespielt? Und
Seitdem ich 5 bin, spiele ich Fußball. Ich hab,
also länger, als du Saxophon spielst? Oder wann hast du angefangen, Saxophon zu spielen?
Saxophon mit 12.
Okay.
Ja, also länger, definitiv. Mhm. Also ich kam ja nur wegen diesem Produzenten drauf und dass ich es jetzt vielleicht bald aufgeben werde, weil es einfach für die Knochen zu hart ist. Ich spiele relativ immer noch im Verein. Ich spiele für mein Alter zu schnell. Das ist, auch Saxophon spiele ich für mein Alter zu schnell.
Ich musste gerade sofort daran denken, ob ich jemals gehört habe, dass ein Musiker oder eine Musikerin sagt, ich spiele für mein Alter zu schnell.
Ja, es kam in mein, ich darf, wenn die, diese Schweden-Produktion war zum Beispiel, deshalb die Melodien und diese Lyrik, die auch Tino Derrado da reingebracht hat, hat mich automatisch. Ich denke dann bei solchen Sachen nicht drüber nach. Da bleibe ich bei einem Helden von mir, Gabarek zum Beispiel. Ja. Da bleibe ich, der Kontext ist so, ich bleibe der nach meinem Geschmack und meinem Urteil gehend dann in diesem Rahmen.
Ja.
Und weil Leute kennen mich ja auch als sehr offensiven Spieler und sehr viel Spieler und sehr energetischen Spieler, der ich garantiert bin, was ich auch liebe. Und das ist in meinen Bands immer mit eingetütet. So.
Ja.
Aber wenn jetzt mit Lisa zum Beispiel, diese Band mit Cello, sehr kammermusikalisch gehalten und Kontrabass, das erfordert eine gewisse Interaktion, die ich dann versuche auch zu spielen. Und das und ich merke, wie ich das auch genieße. Ne? Mhm. Und was das in mir ist, dass ich so Fußball spiele, wie ich Fußball spiele und so Musik mache, wie ich es mache, wenn ich meinen Namen drauf habe, ist meiner Hyperaktivität geschuldet oder einer Emotionalität und einer Spontanität, die in mir innewohnt. So. Und dazu stehe ich auch total. Aber ich genieße es auch mal, Sideman zu sein und mich einfach nur diese Helden, die ich habe, die nie viel gespielt haben. Das ist teilweise paradox, aber so bin ich halt.
Hast du dann auch einen Held beim Fußballspielen? Ja, da kenne ich mich jetzt nicht besonders gut aus, aber...
Natürlich ist Messi, also, oder Zidane habe ich geliebt. Also illegal, auch also da die Magier. Ja. Ne? Apropos, weil für die Kommunikation auf dem Feld, das Bewegen im Raum und das Kollektiv, das Team, da sehe ich definitiv die Parallelen, die mich faszinieren.
Mhm, das ist ein interessanter Vergleich.
Das ist, und das ohne, also Räume zu erspüren und da den anderen gut aussehen zu lassen. Mhm. Und die Leute, Zidane war so einer, der die goldenen Pässe geschlagen hat, oder Messi auch, und den anderen in Szene gesetzt hat. Mhm. Also Ego raus, Kollektiv rein. Aber natürlich, die Magie entsteht dann auch durch außerordentliches Talent. Mhm. Durch so nenne ich diese Leute in der Musik oder überall, diese Geschenke für uns, an denen wir reifen können, an denen wir lernen können. Ich bin garantiert nicht so eins, aber die gibt es überall.
Guck mal, was du alles, wir sprechen schon eine ganze Weile, ich habe noch so viel mehr aufgeschrieben, was du alles machst und gemacht hast und was ich dir noch fragen könnte. Also ich glaube, du bist schon auch ein Geschenk hier für die Stadt auf jeden Fall, für die Jazz-Szene, sage ich jetzt einfach so.
Ja, so als Arbeiter, ne? Nicht als Magier.
Ach, da musst du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Ja, das ist auch egal, aber es gibt, Zidane ist Zidane und, Charlie Parker. Oder John Coltrane. Oder ich könnte auch andere nennen, aber da gehe ich nicht mal in die Nähe.
Gibt es denn, weil du sagst, du hast gehört, dass Dirk Achim Donau, als er hier war, was angekündigt hat, was in Kürze ist, wo er die Menschen drauf aufmerksam gemacht hat, gibt es ein bestimmtes Konzert, das jetzt so im nächsten Monat oder so stattfindet, das du gerne ankündigen würdest?
Also es gibt noch am 8.6. Beim Elb Jazz Festival spiele ich mit einem Projekt, was ich ganz toll finde. Das sind Stücke von mir, arrangiert von Wolf Kerschek für Big Band.
Hast du das auch mal mit der NDR Big Band gespielt, dieses Projekt?
Ja.
Ja, ne?
Aber dieses ist jetzt ein bisschen anders, weil Ken Norris noch dabei ist.
Ja.
Und da hat Wolf noch drei weitere Stücke von mir arrangiert, die ein bisschen leichter sind, ein bisschen so für Open Air und Sonne geeignet sind. Aber das andere Programm ist sehr schwer, was ich sehr liebe. Aber dieses ist ein bisschen easier und das mag ich auch sehr. Und das wird am 8.6. um 19 Uhr vor der Elbphilharmonie auf der Hochschulbühne gespielt.
Das ist eine ganz tolle Kulisse da.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja.
Merken wir uns auch gerne.
Der steht, bitte komm.
Unsere Hörer und Hörerinnen stehen natürlich alle auf Jazz.
Stimmt.
Also ich gehe mal davon aus, sonst wäre das ja sehr... Falls jemand diesen Podcast hört, der Jazz nicht mag... Bitte schreibt mir, ich möchte wissen, warum ihr trotzdem zuhört.
Das stimmt.
Danke dir für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Danke dir vielmals für die Einladung. Es war wirklich schnelllebig. Das schon kommt mir vor für 5 Minuten.
Hier, 55 Minuten sprechen wir schon.
Okay.
Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und hoffe, wir hören oder sehen uns vielleicht auch bald mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und hört fleißig Musik. Hört vor allem CDs und Schallplatten.
Kauft sie.
Kauft sie auch. Und viel Spaß und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.